Grüßi, ich bin heute verbunden per Leitung nach Wien mit Jewgeni Breiger, einem Lyriker. Herr Breiger, wann haben Sie zuletzt dem Klischee entsprechend in einem Kaffeehaus geschrieben?
Ja, ich überlege, was ist genau ein Kaffeehaus? Ich würde sagen, im Kaffeehaus geschrieben, vielleicht vor 15 Jahren, das würde hinkommen, in meinem ersten Semester kreatives Schreiben, als ich noch gedacht habe, ich müsste ein Autor werden.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Jewgeni Breiger, kann von seinen Gedichten leben.
Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Wie, Sie müssen erst überlegen, was ein Kaffeehaus ist. Sie sind doch schon ein paar Jahre in Wien.
Ja, wenn man in Wien ist, dann findet man schnell heraus, dass es Kaffeehäuser gibt und etwas, was fast wie ein Kaffeehaus ist, aber nicht ganz. Also der Unterschied zwischen Bar, Kaffeehaus und Restaurant ist dann fließend.
Aha, und gibt es die dann Ihrer Wahrnehmung nach im echten Leben überhaupt, so diese klischeehaft klassischen Kaffeehausschreiber in Österreich?
Doch, ich kenne einige.
Aber Sie gehören nicht dazu?
Ich gehöre nicht dazu. Ich finde das immer etwas verdächtig, wenn man einen bestimmten Ort sucht oder braucht, um zu schreiben. Ich glaube, man braucht eigentlich ziemlich wenig, außer die eigenen Gedanken.
Gehört ein Ort nicht auch dazu? Also sind Sie wirklich ein Überallschreiber?
Also ich schreibe manchmal in der Bibliothek, manchmal im Büro, manchmal schreibe ich zu Hause, wenn die Katzen das zulassen. Aber wenn ich gerade unterwegs bin, dann passiert es auch, dass ich einfach etwas in mein Telefon tippe.
Das heißt, Sie brauchen keinen Schutzraum oder so, könnte man sich ja denken, gerade wenn man so ja, verdichtet schreibt wie Sie und teilweise auch das Innerste nach außen kehrt, dass man das am liebsten an einem sicheren Ort macht.
Also ich habe lange behauptet, ich bräuchte einen Schutzraum, bis meine Frau mir eingeredet hat, dass das alles Ausflüchte und Ausreden sind. Und dann habe ich ihr geglaubt und hat sich herausgestellt, dass sie recht hatte.
Also das heißt, jetzt haben Sie keine Chance mehr, irgendwie ums Schreiben drum herumzukommen, weil Sie sagen, da geht nichts.
Ja, ich muss jetzt wirklich arbeiten.
Naja, arbeiten, was heißt arbeiten eigentlich? Also das Wesentliche an Gedichten ist ja, oder das Wesen des Gedichts ist ja auch Verdichtung. Welchen Anteil hat das Schreiben, das eigentliche Schreiben an Ihrer Arbeit, an Ihrer Tätigkeit überhaupt?
Also der Schreibprozess an sich, das heißt der Anfang vom ersten Wort eines Gedichts bis zum letzten sozusagen, ja, es ist schwierig zu sagen, weil der Schreibprozess bei mir, ich weiß nicht, wie es bei anderen genau ist, bei mir ist es sehr schnell. Mhm. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, also die Textmenge, die jetzt zum Beispiel in meinem letzten Buch da ist, Sie sagten 532 Zeilen, für die habe ich vielleicht das reine Schreiben 2-3 Monate gebraucht, aber der Bearbeitungsprozess, das heißt, das Selbstgeißeln, das Selbstlektorat und das Verbessern, das dauert dann sehr, sehr lange. Und neben dem Schreiben gibt es eben im Fall dieses Buchs eine langanhaltende Recherche, Gespräche mit Menschen, die über die Themen besser Bescheid wissen als ich, über Politik besser Bescheid wissen, über bestimmte historische Ereignisse, sich mit bestimmten historischen Ereignissen einfach besser auskennen. Und ich würde sagen, das ist eben alles Arbeit an dem Gedichtband.
Natürlich, klar. Ich sage dazu, diese 532 Zeilen habe ich nicht selbst gezählt, sondern zählen lassen, eine KI zählen lassen. Ich fand, da war eine KI mal endlich sinnvoll eingesetzt, weil sonst säße ich immer noch da und würde zählen. Dazu kommen bei Ihnen aber ja in Ihrem Leben als Lyriker, weil wir gerade gehört haben, kann von seinen Gedichten leben, kommen ja neben der Arbeit direkt an dem Text, ob es nun Recherche oder Schreiben oder Selbstlektorat ist, kommen ja noch ganz viele andere Facetten, also Lehre, Übersetzungen, die spielen ja teilweise möglicherweise zeitlich sogar eine viel größere Rolle noch, oder?
Ja, also wenn man Übersetzungen von Gedichten probiert, wirklich, wirklich gut zu machen und dann mindestens an den Punkt kommt, wo man feststellt, dass Übersetzungen eigentlich fast unmöglich sind, wenn nicht gar unmöglich, den wieder überwindet und dann wieder ins Schreiben und Übersetzen kommt. Also das dauert weit länger als Schreiben von eigenen Gedichten, wenn man das ernst macht.
Wann ist es unmöglich, ein Gedicht zu übersetzen?
Also ich glaube, ich habe so ein Vorurteil, dass wenn Menschen probieren, Gedichte zu übersetzen, die selbst nicht Gedichte schreiben, und das Vorurteil wurde bisher oft bestätigt und selten auch untergraben, aber Ausnahmen bestätigen ja die Regel, dass wenn Menschen Gedichte übersetzen, die nicht selbst Gedichte schreiben, sie vor dem Problem stehen, dass in der Übertragung in die eigene Sprache etwas Grundsätzliches verloren geht, sei es der Rhythmus der Gedichte, der Klang der Gedichte oder der Inhalt, der dem geopfert wird. Mhm. Aber meistens funktioniert es nicht, und das liegt daran, dass wenn man Gedichte übersetzt, meiner Meinung nach, man Gedichte einfach neu schreiben muss in der anderen Sprache und sich eben erlauben muss, sich bestimmte Freiheiten zu nehmen und dann am Ende so genau wie möglich beim Ursprungsprodukt wieder herauszukommen. Und das ist schwierig für jemanden, der nicht selbst Gedichte schreibt.
Ein Problem, das Sie nicht haben, als jemand, der selbst Gedichte schreibt und auch übersetzt, eben aus welchen Sprachen?
Ich übersetze aus dem Englischen und aus dem Französischen, aus dem Russischen. Ich habe mit Interlinearübersetzungen auch aus anderen Sprachen übersetzt, aber das würde ich nicht als Übersetzung wirklich zählen. Mit Interlinearübersetzungen. Das heißt, da waren traditionelle ÜbersetzerInnen damit beschäftigt, eine wörtwörtliche Übersetzung anzufertigen aus einer Sprache, die ich nicht spreche. Das ist eigentlich eine gängige Praxis, gerade weil sehr viele Sprachen eben nicht sehr viele SprecherInnen haben. Und es braucht Menschen, die diese Literatur in anderen Ländern bekannter machen. Mhm. Und dann bekommt man eben eine wörtwörtliche Übersetzung und muss probieren, daraus wieder ein Gedicht zu machen.
Interlinear.
Und da habe ich natürlich mit ganz, ganz anderen Sprachen schon gearbeitet.
Also, über Übersetzungen werden wir vielleicht auch noch sprechen im Laufe der Stunde. Vor allen Dingen aber auch über viel, was Sie ausmacht und was Sie prägt. Könnten Sie sagen, heute, wo Sie da so sitzen in Wien, was Sie mehr ausmacht, der jüdische Glauben oder Ihre Herkunft aus der Ukraine?
Also, es ist gut, dass Sie mich fragen, wo ich heute in Wien sitze, in diesem Studio und mich erforschen muss, würde ich sagen, es ist ungefähr gleich verteilt. Aber ich kann Ihnen sagen, das ändert sich je nach Tagesform und Tagesbeschaffenheit. Mal fühle ich mich jüdisch, mal ukrainisch, mal fühle ich mich deutsch und in letzter Zeit fühle ich mich auch österreichisch manchmal. Wieso nicht? Mein Pass ist ja deutsch zumindest.
Schön, dass Sie sagen, Sie wollen sich selbst erforschen. Dann gehen wir doch einfach auf Forschungsreise in dieser Stunde. 1:1, der Talk auf Bayern 2, heute mit Jewgeni Breiger, Jahrgang 1989, aus Charkiw, als die Ukraine knapp noch zur Sowjetunion gehört hat. Welche Nachwirkungen davon haben Sie in Ihrer Kindheit noch erlebt?
Das Wichtigste für mich persönlich im Nachhinein ist sicherlich die Sprache. In der ukrainischen Sowjetischen Republik wurde Ukrainisch als Nationalsprache ziemlich unterdrückt. Ich selbst bin dann in den 90ern eben zur Schule gegangen in Charkiw und hatte Schulunterricht auf Russisch. Ukrainisch hatte ich als Fremdsprache und habe eigentlich eine ziemliche Distanz zu meinem eigenen Land durch die Distanz zur Sprache dadurch gehabt und habe mich damals kaum als Ukrainer gesehen, sondern eben nur als Jude. Liegt natürlich auch an der Erziehung, dass meine Eltern mir gesagt haben, wir sind Juden, wir sind keine Ukrainer, daran, dass mir das dort auch eben gespiegelt wurde. Aber ich Nachhinein betrachtet bin ich ziemlich sicher, dass das sehr viel mit Sprache zu tun hat und dass dieses sowjetische Programm der Ausweitung der russischen Sprache über die GUS-Länder sehr erfolgreich gewesen sein muss.
Und die jüdische Identität wurde ja auch noch teilweise von Sprache dann unterstützt, oder?
Ja, meine Großeltern haben Jiddisch gesprochen, sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits. Meine Eltern dann nicht mehr, ich dementsprechend habe die Sprache nur gehört und nicht gelernt, was sehr schade ist, aber vielleicht auch gut, weil ich dann später erst im Erwachsenenalter damit reflektierter zu tun bekommen konnte.
Ja. Ich fand überraschend, als Sie gerade gesagt haben, eben, dass Sie so jüdisch geprägt waren, weil ich gelesen hatte, dass Sie in der Kindheit Ihre Religion durchaus auch verstecken mussten.
Ja, das ist das, was für meine Eltern und also für meine Familie Religion damals in den 90ern in der Ukraine bedeutet hat. Nach innen zu sagen, wir sind Juden und diese Identität hast du. Wir wissen zwar Dinge darüber, aber wir sagen sie dir nicht einmal, damit du sie nicht ausplapperst und dann über Judentum redest. Und nach außen hin eben das permanent Identitätslose, das Verschweigen davon, was man ist. Ich wäre zum Beispiel sehr gerne auf die jüdische Schule gegangen, die es eben gegeben hat in Charkiw. Und auch Bekannte von mir sind dahin gegangen. Ich war sehr neidisch auf sie. Aber meine Eltern, für die war das zu unsicher.
Im Gegenteil, sie mussten sich sogar in Anführungszeichen als Christ tarnen?
Ja, das war eine ganz kurze, verwirrte Phase, als meine Eltern, wobei ich weiß gar nicht, ob das Tarnung ist. Ich meine, Religion ist ja auch etwas Fluides eigentlich, genauso wie alle anderen Dinge, die mit Identität zu tun haben. Und ich würde sagen, dass mein Vater sich schon über einen langen Zeitraum, wenn nicht jetzt auch immer noch, als irgendwie auch, er würde nicht sagen, er sei Christ, aber er hat das Kreuz nicht umsonst getragen. Also er hat dann schon an Jesus geglaubt sozusagen.
Aber Sie mussten tatsächlich ein Kreuz auch tragen?
Genau, also ich musste ein Kreuz tragen. Also was heißt musste, wenn die Eltern deinem Kind sagen, du musst das, dann muss man das.
Naja, klar.
Soweit ist dieses Müssen geartet. Und wenn die Verwandten aus Israel dann zu Besuch gekommen sind, haben wir die Kreuze abgelegt. Mhm.
Die Religion hat auch eine wichtige Rolle gespielt, dann dabei überhaupt da rauszukommen. Also es waren dann die sogenannten jüdischen Kontingentflüchtlinge, die nach Deutschland auswandern konnten. Bei Ihnen war das so, als Sie 10 waren. Ist aber für einen 10-Jährigen erstmal auch nicht so toll, oder?
Ja, ich glaube, ich habe knapp Glück gehabt. Wäre es etwas später gewesen, wäre es schwierig geworden, auch wiederum mit der Sprache. Mhm. Und davor weiß ich nicht genau. Aber so hat es gerade gereicht, dass ich nicht völlig verstanden habe, was so ein Umzug in ein anderes Land für immer bedeutet. Und eigentlich mich vor allem wie darauf gefreut habe, als wäre es eine lange, lange, große Exkursion. Und vieles nicht verstanden habe von den Sorgen von meinen Eltern und Großeltern, die mitgekommen sind. Etwas später hätte ich das verstanden und hätte Probleme gehabt. So ist das für mich eigentlich alles sehr glimpflich ausgegangen.
Wie ist es überhaupt zu der Auswanderung gekommen? Also wurde die Situation dort bedrohlicher für die Familie oder gab es da plötzlich einfach nur dieses Fenster, das aufging? Wie kam das?
Nein, als bedrohlich habe ich die Situation jedenfalls nie erlebt. Meine Eltern wahrscheinlich auch nicht. Also es war eine schwierige Zeit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Die Folgen der Sowjetunion sind ja bis heute wirklich spürbar, aber damals noch besonders stark. Das Land hatte noch seine Konstitution zu finden. Viele, viele Kräfte waren immer noch sehr konservativ. Teilweise waren die Kräfte sehr liberal. Und meine Eltern, mein Vater war zur Zeit der Sowjetunion Maschinenbauingenieur, hat Wasserturbinen entworfen. Meine Mutter war Programmiererin an Lochmaschinen damals noch. Mhm. Der Betrieb hat dann zugemacht, sowohl der meines Vaters als auch der meiner Mutter. Und sie stand vor der Frage, was tut man jetzt eben? Und mein Vater dachte dann, mit der Öffnung in den Westen müsste man jetzt in die sogenannte freie Wirtschaft. Hat für ihn bedeutet, dass er einige Stände gekauft hat in U-Bahn-Stationen, wo er dann sowas wie Schokolade, Zigaretten und Tee verkauft hat. Mhm. Also nicht er selbst, aber er hatte in diese Stände. Das hat natürlich alles nichts gebracht. Wir waren dann sehr arm. Meine Mutter war Hausfrau zu Hause. Und es war ein sehr schwieriges Leben. Meine Eltern sind auch beide sehr gute Menschen, sehr gute und gutgläubige Menschen, die, glaube ich, viel damit beschäftigt waren, die wenigen Ressourcen, die wir hatten, auch einzusetzen, um anderen zu helfen. Und es blieb einfach nichts übrig. Und ich würde sagen, Flucht ist dann in diesem großklingenden Namen, Kontingentflüchtlinge. Für uns war das aber eine sehr bewusste Entscheidung. Ja. In ein Land zu gehen. Meine Eltern haben immer gesagt, wir müssen in ein Land gehen, das mir auch wirklich Perspektiven eröffnet. Ich glaube, das ist eine ganz klassische Geschichte von vielen Kontingentflüchtlingen, dass die Eltern eben denken, und das nicht nur dahin gesagt, sondern wirklich, wirklich dieses, man müsste sagen, Opfer bringen für ihre Kinder, in dieses andere Land zu gehen, wohl wissend, dass dann auch ihre eigenen Errungenschaften, ihre Abschlüsse dann in diesem Land nicht anerkannt werden, dass das für sie sehr schwierig werden wird.
Wie war das denn dann? Also dann wird man zugeteilt, die Familie wurde zugeteilt, also dem Land Sachsen-Anhalt. Wie haben die Eltern da dann Fuß gefasst?
Wir kamen wie alle anderen in der Anfangszeit in ein Geflüchtetenheim, bis wir eine Wohnung gefunden hatten. Das müsste etwa ein halbes Jahr gewesen sein, in dem wir dann in Magdeburg in dem Heim gelebt haben. Meine Eltern haben einen Deutschkurs gemacht, haben probiert, zumindest da anzufangen und danach blieb eigentlich keine Zeit für so etwas wie Bestätigung von Diplomen. Man wusste, die werden sowieso nicht anerkannt. Das ist ein langwieriger Prozess. Meine Eltern haben dann erst mal jahrelang geputzt. Sie haben Privatwohnungen geputzt, sie haben Restaurants geputzt, sie haben Arbeitsmaßnahmen gemacht. Meine Mutter hat Steine verlegt auf dem Friedhof, Pflastersteine. Also eigentlich Schwerstarbeiten, die sonst einfach niemand machen will. Das war jahrelang unser Zusatzeinkommen zur Grundsicherung, also Hartz IV, bis meine Eltern dann über die jüdische Gemeinde, in die wir gleich gekommen sind, dass wir nach Deutschland umgezogen sind, einfachere Jobs gefunden haben. Mein Vater hat dann eben dort in der Bibliothek gearbeitet und meine Mutter in der Küche als Küchenhilfe. Und Köchin kann man sagen, aber die meiste Zeit, also grundsätzlich haben sie schon immer Hartz IV bekommen. Ja.
Und das in der Situation, diese ganze Arbeitssituation, Sie haben gesagt, Sie hatten das Glück, dass Sie relativ schnell die Sprache lernen konnten, aber das in der Situation, wo in der Familie es in erster Linie auch noch darum ging, dass die Großmutter erstmal gepflegt werden musste, die mitgekommen war und die hochgradig dement war, das hat Sie wahrscheinlich auch wahnsinnig geprägt in der Zeit als Junge, oder?
Ich habe damals mich ziemlich davon abgekapselt. Das ist auch wieder so eine Sache, die man viel später versteht wahrscheinlich. Oder ich will nicht wie andere sprechen, aber ich habe es viel später verstanden. Damals habe ich gedacht, es ist eben so, ich kenne meine Großmutter ja nicht anders. Es war schon so, als ich bei meiner Geburt und als ich klein war, wusste man, ach, die Großmutter, mit der stimmt was nicht. In der Zeit, dass wir nach Deutschland umgezogen sind, war sie vielleicht schon wie ein 7-jähriges Kind oder vielleicht wie ein 10-jähriges Kind, genau wie ich. Und später ging es sehr schnell, dass sie bettlägerig wurde, nicht mehr gesprochen hat, mit Alzheimer eben. Und mein Vater hat dann auch eine kleine Umschulung gemacht zum Pfleger und hat sie dann zu Hause gepflegt mit meinem Großvater gemeinsam. Ich war auch sehr oft dort. Meine Großeltern haben ein paar Meter weiter neben uns gewohnt. Mhm. Aber es schien mir alles ganz normal. Im Nachhinein sehe ich, das ist natürlich alles nicht normal und ich sehe vieles bei mir, was damit zusammenhängt mit dieser Zeit.
Noch ein Päckchen.
An Verhaltensweisen.
Ja. Ja. Noch ein Päckchen eben obendrauf zu der Umorientierung und dem Neufußfassen.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Jewgeni Breger hat in Magdeburg gelebt und gelitten.
Aber zunächst hat er in Magdeburg angefangen, Gedichte zu schreiben mit 12 oder 13. War das dann schon auf Deutsch?
Das war auf Deutsch, genau. Ich habe ein paar Gedichte, das kann ich genau sagen. Ich habe 3 Gedichte auf Russisch geschrieben und danach ging es auf Deutsch weiter.
Das heißt, die gibt es auch alle noch, wenn Sie das noch so genau wissen. Worum ging es in denen?
In den 3 russischsprachigen Gedichten, das waren Nachmachen von Marina Zvetaeva und Ossip Mandelstamm. Da habe ich mich ausprobiert und versucht, einfach genauso zu schreiben wie die 2. Und die deutschsprachigen Gedichte, da sind einige Notizblöcke auf jeden Fall verloren gegangen von damals. Da geht es bei mir, glaube ich, erst ab dem Alter von 16 weiter mit dem, was da ist.
Also es ist schade für den künstlerischen Nachlass, wenn es dann irgendwann mal im Haus der Geschichte oder wo auch immer dann der Vorlass von Jewgeni Breger möglicherweise entgegengenommen wird. Woher kam überhaupt diese Begeisterung zum Schreiben? Weil einen Plan B, glaube ich, gab es für Sie eigentlich kaum, oder?
Den gab es kaum, bis gar nicht. Den gibt es jetzt immer noch nicht, leider. Ich wünschte, ich würde weiter denken, als ich es tue. Erstens muss man sagen, in der Ukraine ist die Praxis, Gedichte zu schreiben, zu lesen und vorzutragen, viel verbreiteter als im deutschsprachigen Raum und auch, würde ich sagen, grundsätzlich in Westeuropa, dass es gang und gäbe, dass die Kinder Gedichte auswendig können, sie vortragen, Erwachsene auch, sich Gedichte schenken zum Geburtstag oder zu Hochzeiten, mhm, die sie eben selbst schreiben und vortragen. Mhm. Das heißt, das war gar nicht so abwegig erst einmal. Und mein Großvater hat auch Gedichte geschrieben. Mein Großvater hat sehr, sehr viele Gedichte geschrieben, nicht professionell sozusagen, aber eben für sich und für seine Mitmenschen und hat auch viel Gedichte gelesen, deutschsprachige Gedichte schon in der Ukraine, hat Heine gelesen, Goethe gelesen, also die ganzen Klassiker. Und ich glaube, ich habe ihn mir zum Vorbild genommen.
Familiäre Prägung. Hat in Magdeburg gelebt und gelitten, hieß es gerade. Anfeindungen gab es ja wohl von Anfang an. Und dann muss es ein Fußballspiel gegeben haben, das mitentscheidend war für Ihren Entschluss, Magdeburg zu verlassen. Was ist da passiert?
Ich glaube, ich hatte ziemlich schnell verstanden, dass ich Magdeburg verlassen will, schon lange davor. Ganz am Anfang hatte ich eine sehr gute Zeit in Magdeburg, als ich 10, 11, 12 Jahre alt war. Ich habe Fußball gespielt, eben Fußballverein. Ich hatte da gute Freunde gefunden. Aber da gab es auch schon, schwierige Momente, wenn zum Beispiel, ich hatte Klassenkameraden, die mir gesagt haben, ihr nehmt uns die Jobs weg, also diese klassischen Dinge oder Judennase oder was auch immer. Es gab immer Kinder auf dem Schulweg, die mich verfolgt haben. Also diese Erinnerung gab es auch, aber ich habe die Zeit als gute Zeit trotzdem gespeichert. Aber das Fußballspiel, was Sie ansprechen, da war ich schon älter. Da war ich, glaube ich, in der 7. oder 8. Klasse, muss ich gewesen sein, mit meinen Klassenkameraden. FC Magdeburg spielte gegen Carl Zeiss Jena. Carl Zeiss ist ja eine jüdische Firma. Und dann irgendwann die ganze Tribüne der Fans des FC Magdeburg um mich herum, einschließlich meiner Klassenkameraden, schrie dann Juden Jena, Juden Jena. Und ich war völlig perplex davon. Also in dem Ausmaß, als Gruppendynamik habe ich das noch nicht erlebt davor. Mhm. Und als ich dann einige darauf angesprochen habe, die ich besser kannte, was da passiert sei, meinten die zu mir sowas wie, ja, wenn die Juden als Beleidigung nehmen, sind die Antisemiten, nicht wir. Und das ist mir schon, also das werde ich, glaube ich, nie in meinem Leben vergessen. Okay. Aber da gab es doch ganz andere Sachen. Also ich kann mich erinnern an Fußballfans, die durch die Stadt ziehen und singen, wir bauen euch einen Tunnel von Halle bis nach Auschwitz oder solche Sachen. Also das ist wirklich in Magdeburg nicht weit entfernt gewesen immer.
Weil Sie von Gruppendynamik sprechen, Sie in Ihrem Gedicht, in dem letzten langen Gedicht Hallo Niemand, schreiben Sie auch, dass auf dem Fußballplatz zunächst mal aus dem Jewgeni auch ein Eugen geworden ist. War das so das Bestreben, immer alles möglichst gut und möglichst richtig und möglichst unauffällig zu machen, wie das ja bei vielen ist, die dann hierher kommen?
Ich glaube nicht. Die Situation war, ich war damals noch im Flüchtlingsheim und direkt an diesem Flüchtlingsheim war ein Fußballfeld. Und ich war da mit einem anderen Jungen, der da gewohnt hat, und wir haben zu zweit den Ball hin und her geschossen. Da kamen zwei deutsche Jungs und wir wollten die ansprechen, ob die nicht mit uns zu viert spielen wollen, und konnten aber beide noch kein Deutsch. Und dann weiß ich noch, wie ich gesagt habe, ich und ich gegen du und du. Aber die beiden haben es verstanden und wir sind ins Gespräch gekommen. Das war eine schöne Sache, und die beiden meinten dann, wie heißt du denn? Und ich meinte Jewgeni, und die hatten schon einige Jewgenis kennengelernt im Flüchtlingsheim. Mhm. Das ist nämlich ein sehr verbreiteter Name in der Ukraine. Mhm. Und meinten dann, ah ja, das ist ja Eugen. Und ich dachte, ah, Eugen klingt super, das nehme ich. Also was Neues, eine neue Facette, die ich jetzt, und bin nach Hause zu meinen Eltern gegangen und habe stolz gesagt, ich bin Eugen.
Keine schlechte
Wahl. Und die meinten dann, ja, dann ist okay.
Keine schlechte Wahl. Als Sie dann weggegangen sind aus Magdeburg, nach Hildesheim erstmal zum Studieren nach Leipzig, dann in die erste Großstadt Frankfurt am Main, haben Sie sich da dann ein bisschen versöhnen können mit der Umgebung, mit Deutschland, anfreunden vielleicht sogar?
Ja, absolut, das ist so kaum vorstellbar, aber für mich war der Umzug von Magdeburg nach Hildesheim, obwohl Hildesheim ja die viel kleinere Stadt ist, schon wirklich eine Offenbarung, und ich habe das als große Befreiung empfunden. Natürlich auch, weil dort eben die Universität dieses Institut hat für Kulturwissenschaften, was sehr bekannt ist, an dem ich studiert habe, und ich da auf Gleichgesinnte getroffen bin, und im Gegensatz zu Magdeburg, wo ich das Gefühl hatte, da ist so wichtig, dass die Menschen einfach bodenständig sind, nicht auffallen und bloß keine Individualität zeigen. Mhm. Da hatte ich das Gefühl, es ist andersrum, und plötzlich kann ich mich frei bewegen, ich kann frei sein, ich kann mich kleiden, wie ich will, ich kann mich verhalten, wie ich will, und das wird auch geschätzt, und ich weiß nicht, ob ich da mich zu sehr reingesteigert habe, dass ich das Gefühl hatte, ich könnte das in Magdeburg nicht, aber es ist bis heute so, dass wenn ich nach Magdeburg fahre und merke, der Zug kommt näher, dass ich dann ein sehr mulmiges Gefühl bekomme, wenn ich die Leute sehe. Und das sieht man ja auch an den Statistiken, wie viele dort zum Beispiel die AfD wählen.
Auch wenn Sie jetzt nach Magdeburg fahren, in erster Linie, um Preise entgegenzunehmen.
Meine Eltern zu besuchen.
Ja, aber da gibt es ja auch die Geschichte mit dem Literaturpreis aus Sachsen-Anhalt.
Ah ja, das war in Quedlinburg.
Ach, das war in Quedlinburg.
Genau, Quedlinburg in Sachsen, wunderschöne Stadt. Also ich kenne kaum schönere kleine Städte als Quedlinburg, wundervoll. Und dann bin ich dahin gefahren, ist ja Weltkulturerbe auch diese Stadt. Bin dahin gefahren, um einen Literaturpreis des Landes Sachsen-Anhalt entgegenzunehmen, und habe mich sehr darauf gefreut und sehe dann, Mensch, diese schönen, schönen Häuser, diese schönen Pflastersteine, und da laufen tatsächlich Gruppen von Skinheads herum mit Doc Martens und NS-Tattoos, als wären wir in den 90ern noch. Mhm.
Was hat das mit Ihrem Selbstbewusstsein trotzdem gemacht, dass Sie so schnell so großen Erfolg hatten? Also Sie haben 2016 den ersten Lyrikband rausgebracht, Flüchtige Monde, und der wurde von Anfang an groß gefeiert. Ist das dann was, wo man sagen kann, okay, jetzt bestärkt mich das und lässt mich das ganz anders mit anderem Selbstbewusstsein als möglicherweise nur mit eingezogenen Schultern durch die Welt gehen?
Ich glaube, das Selbstvertrauen hat sich eigentlich vor allem aus zwei Dingen gespeist. Einmal eben aus den negativen Erfahrungen, die ich gemacht habe in Magdeburg, und dem Bedürfnis, dagegen widerständig zu werden. Und zum anderen aus einer sehr liebevollen Erziehung von meinen Eltern, die ich zu Hause bekommen habe. Mhm. Und die Preise, ja, also wissen Sie, ich glaube, mit jedem Preis, den ich bekomme, habe ich mehr und mehr das Gefühl, dass diese Preise wirklich unwichtig sind. Und es ist natürlich, man kann es leicht sagen, wenn man Preise hat, und ich bin auch sehr glücklich darüber und habe das Gefühl, dass ich auch natürlich denke ich, ja, ich habe auch Erfolg verdient, aber gleichzeitig bin ich überzeugt davon, dass ich einfach wahnsinnig viel Glück hatte und habe, sowohl in der Literatur als auch sonst im Leben, und dass das nicht von Dauer sein kann. Und für mich ist einfach wichtig, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, in Ruhe, ungestört einfach das zu machen, was mir diese riesige Freude bereitet und mir diese Freiheit gibt, also das Schreiben, und mir nicht ganz so große Gedanken machen muss um das Überleben wie die meisten anderen, die das machen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Heute mit Jewgeni Breiger, mit dem ich verbunden bin per Leitung nach Wien. Das heißt, diese Station müssen wir auch noch besprechen. Sie haben gerade erzählt von der Freiheit, die Sie gemerkt haben im Studium Hildesheim, Frankfurt am Main. Wie kam es dann zu dem Wechsel nach Wien?
Ich würde sagen, das ging größtenteils von meiner Frau aus, der Wechsel nach Wien. Mhm. Sie wollte nicht mehr in Deutschland sein, wollte eigentlich zurück nach Brüssel. Sie hat früher in Brüssel gelebt, hat für die EU dort gearbeitet. Aber ich war dann der Klotz am Bein, der gesagt hat, solange ich auf Deutsch schreibe, müssen wir im deutschsprachigen Raum bleiben. Ich will mich von der Sprache umgeben, sonst wird es alles nichts. Und wir haben gemeinsam überlegt, was dann noch in Frage kommt außerhalb von Deutschland. Und dachten beide, wir sind immer wieder in Wien gewesen, auch unabhängig voneinander. Und es hat uns immer sehr, sehr gut gefallen. Wieso nicht Wien? Und das hat sich jetzt nach 3 Jahren, kann ich sagen, als eine sehr, sehr gute Entscheidung herausgestellt.
Hervorragend. Wobei Ihre Frau ursprünglich ja aus Vilnius kommt, das hätte ja auch eine Alternative. Sie waren ja auch mal kurz in Israel. Wäre das auch im Gespräch oder eine Option gewesen? Bevor Sie nach Frankfurt-Main gegangen sind, waren Sie, glaube ich, da?
Ja, wir waren ein halbes Jahr da. Es sollte ein Jahr werden. Dann kam Covid und wir mussten zurück. Meine Frau hatte dort ein Stipendium an der Technion in Haifa, an der Universität. Aber ich war immer wieder in Israel, und das ist für mich das Land auf jeden Fall der großen Hoffnung und auch der großen Enttäuschung dann gewesen. Also ich weiß noch, wie ich das erste Mal aus dem Flugzeug gestiegen bin und in Israel war, mit der großen Erwartung, jetzt plötzlich in meine Heimat angekommen zu sein, und dann gemerkt habe, zuerst dachte, das ist ja ganz normal wie überall sonst, und später gemerkt habe, die Mentalität der Leute ist eben eine ganz andere als meine, was mir hätte vorher klar sein müssen, aber man hofft eben. Und ich habe mich dort nicht zu Hause gefühlt. Also ich habe mich dort auch nicht unwohl gefühlt, aber es war eben nicht anders als Urlaub in Spanien. Und das war schon natürlich traurig, und auch traurig zu sehen, was man selbst doch für Naivitäten so hat. Vilnius wäre für meine Frau sicherlich auch in Frage gekommen, aber für mich eben schwierig. Ich glaube, ich muss einfach in einem Land leben, das Deutsch spricht. Sonst fühle ich mich nicht zu Hause.
Und so ist es eben Wien geworden und Österreich. Und irgendwann mal, Sie schreiben in Hallo Niemand, das hat so eine Dekade gedauert, war also wahrscheinlich noch vorher, wurde aus dem Eugen auch wieder Jewgeni.
Ja, ich habe einige Menschen in meinem Leben vor allem gebraucht, die mir aufgezeigt haben, dass ich durchaus nicht jede Zuschreibung, die ich von außen bekomme, auch annehmen muss. Wie zum Beispiel, der Name Eugen ist ja nur eine Kleinigkeit, aber eben Menschen, die denken, ich bin Jude, das bedeutet das und das, ich bin Ukrainer, das bedeutet das und das, ich bin Einwanderer, das hieße das eine oder das andere. Man kennt es ja eben nicht anders. Wenn man in ein anderes Land zieht und diesen Prozess noch nie durchgemacht hat, dann ist man, glaube ich, eher zurückhaltend und versucht nicht anzuecken, wie Sie vorher gesagt haben. Ja. Und ich hatte das Glück, ich hatte ein Stipendium als Schüler für Schülerinnen mit Migrationshintergrund. Und da habe ich aus verschiedensten Ländern junge Menschen kennengelernt, aus Kenia, aus Vietnam, auch wirklich schon in Sachsen-Anhalt, aber auch in ganz Deutschland, die viel selbstbewusster waren als ich, die vielleicht auch gar nicht Migrantinnen in erster Generation waren, sondern in zweiter oder dritter Generation. Und die ganz anders mit ihrer Identität umging. Und ich habe dann das Glück gehabt, von ihnen lernen zu dürfen.
Aber wie wurde dann aus dem Jewgeni in Ihrem Langgedicht, über das wir jetzt reden, Hallo Niemand, wie wurde dann daraus plötzlich ein Niemand?
Ja, gute Frage. Das ist also Sie meinen, dass niemand ich bin. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher damit. Es kann sein, dass Sie recht haben. Aber fragen ich glaube, das Buch ist noch nicht...
Ja. Fragen wir alles. Welche Gemeinsamkeiten sehen Sie generell zwischen sich und Odysseus? Also Odysseus war ja auch unter dem Namen Niemand unterwegs.
Ja, also Odysseus hat ja den Namen Niemand benutzt, um den Zyklopen zu überlisten, indem er ihn gesagt hat, er hieße Niemand, ihn dann geblendet hat und der Zyklop ruft seine Zyklopenfreunde um Hilfe, sagt, Niemand hat mich geblendet, die schauen ihn nur verdutzt an und helfen ihm nicht. Also eine List eigentlich mit der eigenen Identität. So habe ich das jedenfalls interpretiert.
Aha.
Und es schien mir ein willkommenes, nettes Spielchen zu sein. Zu sagen, was passiert denn eigentlich, wenn ich aufhöre, die ganzen Zuschreibungen zu spiegeln und versuche, mich zu einer Niemandfigur zu machen, also zu jemandem, der alles zugleich sein kann damit.
Also doch nicht so ganz untreffend, dass Sie gemeint sein könnten mit dem Niemand, der da erzählt. In der Ich-Form in diesem Gedicht Hallo Niemand. Hören wir einen kleinen Ausschnitt raus, wo es auch tatsächlich um das Gedicht und um das Schreiben geht. Bitte schön.
Das Verrückte ist, ich wollte dieses Gedicht gestern schreiben. Eigentlich wollte ich es gestern schreiben. Es war der absolute Moment. Nichts ging. Es war unmöglich. Aber darin lag die Chance. Ich hatte es sofort erkannt. Gestern sollte das Gedicht, das sich seit Wochen in den Hirnstamm eindreht, plastisch Ausdruck finden. Körper des Gedichts und Seele des Gedichts sollten sich treffen in einem skulpturalen Text. Immanenz, so dachte ich. Dann gingen wir noch in eine andere Bar. Ich wurde müde und dachte, hol's der Teufel. Und höre auf, an so etwas zu glauben, wie das richtige Datum, das richtige Gefühl, das richtige Leben. Leg dich schlafen, schreib's morgen. Und das ist heute. Hallo Niemand, du bist alt geworden. Ein Tag ist vergangen. Verkehrsstau, Samenstau, Eileiter zittern. Ich lege bei Scrabble meinen Namen, aber er zählt nicht. Ich fuhr also in meinem Audi A6, den ich von meinen Literaturpreisgeldern gekauft habe, über die Landstraße. In meinem Audi A6 gibt es eine Klimaanlage und Armaturen aus Nussholz, oder Buchenholz, oder Zedernholz, echtes Holz, vielleicht Armaturen aus Elfenbein. Oh mein Gott, ich weiß nicht.
Aus Hallo Niemand von Jewgeni Breger. Vielen Dank für die Kostprobe. Also über 500 Zeilen, 170 Seiten, glaube ich, sind das. Wie kommt man auf eine solche Form, auf diese Langform eines Gedichts?
Ja, ich habe einige Vorbilder gehabt. Vor allem eigentlich Paulus Böhmer mit seinem ewigen Langgedicht, das er sein ganzes Leben fast geschrieben hat, über 50 bis 60 Jahre, Kaddisch. Da gibt es mehrere Bücher, die erschienen sind, Kaddisch 1 bis 10, Kaddisch 11 bis 20, noch andere Langgedichte von ihm. Und Martina Hefter mit ihrem Buchpreis gekrönten Roman, der eigentlich ursprünglich ja auch genauso gut hätte ein Gedicht werden können, wenn er in Verse gesetzt wäre und sowieso mit ihren prosaischen erzählenden Gedichten. Und für mich war der große Vorteil von dieser Form, dass sie ermöglicht hat, auch filmisch und szenisch zu arbeiten, mit Dramaturgien, also wirklich in einem klassischen Theaterstück, mit Spannungsaufbau, mit Spannungsabbau, mit Handlungen, mit Figurenentwicklung, und gleichzeitig auch klanglich viel mehr auszuprobieren, mit gereimten Passagen, mit ganz freien Passagen, mit hoher Sprache und mündlicher Sprache. Das geht auf so einen langen Raum eben einfacher.
Wobei diese Szenen, die Sie ihren Niemand da erleben lassen, also die lesen sich zum Teil wie aus einem Fiebertraum oder Albtraum. Also wenn zum Beispiel, Gott, sensible Menschen mögen weghören, wenn zum Beispiel Gregor Gysi ihnen die Zehennägel ausreißt, träumen sie tatsächlich solche Bilder oder wo kommt sowas her?
Ich träume sowas nicht. Vielleicht fange ich ja an, davon zu träumen, wenn ich noch öfter dieses Gedicht vorlesen muss. Ich hoffe nicht. Ich halte eigentlich sehr wenig von Traumtexten in Literatur. Also es gibt natürlich wahnsinnig gute, wie es immer von allen Dingen auch gute Beispiele gibt, egal wie schwierig sie umzusetzen sind. Aber Traumlogiken interessieren mich eigentlich nicht so viel. Mir ging es vor allem darum, zu zeigen, dass eigentlich die Unterschiede zwischen der Realität, in der wir leben, und einer möglichen Traumwelt kleiner und kleiner werden, meiner Empfindung nach. Und dass eigentlich die Absurdheit dessen, was uns umgibt, schon weit viel absurder ist, als das, was im Traum passiert.
Also absurd umschreibt es, glaube ich, ganz gut. Am Ende geht es sogar noch um die Frage, ob dieser Niemand vielleicht sogar deutscher Bundeskanzler wird. Auch Helmut und Harald Schmidt, Alice Weidel, Friedrich Merz spielen eine Rolle. So richtig angekommen in Wien und in Österreich sind Sie offenbar noch nicht.
Na, die Reise startet ja in Wien und das war mir sehr wichtig, weil der Grundgedanke dieses Buchs, dass da jemand kommt, um Bundeskanzler zu werden, mit einer Identität, die unklar ist, aber am Anfang doch festgelegt, nämlich, es kommt jemand aus Österreich, um in Deutschland Kanzler zu werden. Nur diesmal ist er eben Jude. Das war für mich schon die Basis davon. Deswegen musste der größte Teil der Reise in Deutschland stattfinden, eben angelehnt an Hitler. Aber ja, ich weiß nicht, ob das das Zentrum dieses Buchs sein kann, aber ich glaube, der Rahmen ist schon auf jeden Fall sehr wichtig. Und Österreich als Ausgangspunkt dieser Reise, es ist so etwas wie die Umkehrung von mir.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Jewgeni Breger. Charkiw ist die schönste Stadt der Welt.
Haben Sie in einem Interview gesagt, wobei 2022 haben Sie noch gesagt, Frankfurt ist die schönste Stadt der Welt.
Ich würde sagen, Frankfurt ist die schönste Stadt der Welt, Wien und Charkiw. Na. Und Vilnius auch. Das sind so die vier schönsten Städte.
Super, damit, vielleicht noch Paris. Damit haben Sie sich rausgeredet und sind insgesamt, können überall wieder hin. 2022 jedenfalls hatten Sie auch gerade einen Gedichtband fertig, den Sie dann wieder eingestampft haben, als Russland die ganze Ukraine eben dann angegriffen hat. Was hat es mit Ihnen gemacht? Wie hat es Ihr Schreiben verändert?
Zuerst hat es mich verändert. Ich bin sehr überfordert gewesen, wie natürlich die meisten ukrainischstämmigen in Deutschland und im Ausland. Ich glaube, die Menschen in der Ukraine hatten keine Zeit für Überforderung, aber ich eben schon. Ich war überfordert, ich war apathisch. Ich habe versucht, alle Nachrichten zur Ukraine zu hören und zu sehen und zu lesen, die ich bekommen kann, mit meinen Verwandten zu telefonieren. Und an Schreiben war nicht gedacht, war nicht zu denken. Und ich hatte gerade den Gedichtband an den Verlag geschickt, der eben kein Wort zum Krieg hatte. Und dachte, als jemand, der in der Ukraine aufgewachsen ist, kann ich sowas nicht publizieren. Habe es zurückgezogen, aber nicht mit dem Gedanken, etwas Neues zu schreiben, sondern nur aus der Scham heraus, sowas zu publizieren und nichts zum Krieg zu sagen. Dann später fing ich an, als meine Verwandten dann von Charkiw nach Magdeburg geflohen waren, wieder zu schreiben, aber gar nicht in dem Gedanken, dass das Gedichte sind, sondern fast schon so etwas wie eine Chronik oder ein tagebuchartigen Journal über meine Familiengeschichte. Mhm. Größtenteils aus dem Bedürfnis heraus, mir selbst darüber klar zu werden, wie diese Geschichte, wie weit sie zurückgeht, die Geschichte von Flucht und Vertreibung, eben in dem Fall meiner Familie von Babin Yar im Zweiten Weltkrieg und den Deutschen, den Nazis und eben bis zur Flucht vor Russland 2022. Und später habe ich festgestellt, dass das eigentlich für mich die einzig sinnvolle Form von Schreiben ist, die Umgang mit dem Krieg sein kann, nämlich nicht über den Krieg direkt zu schreiben, weil ich eben nicht dort bin und mir sowas nicht zumuten will und auch nicht erlauben, sondern vielleicht über meine Empfindungen den Krieg gegenüber als jemand, der im sicheren Westen in Deutschland lebt, meine Empfindung der deutschen Politik gegenüber, über das, was ich von ukrainischen Geflüchteten in Deutschland mitbekommen habe, um zumindest zu versuchen, meinen kleinen Beitrag zu der Lage beizutragen, die Situation in Deutschland bekannter zu machen und zugänglicher.
Und sind damit ja auch wieder selbst weiter bekannt geworden. Wenn wir von verschiedenen Seiten, Sie als jemand, der aus der Ukraine stammt, ich jetzt zum Beispiel als jemand, der in den Medien arbeitet und auch aktuell in den Medien arbeitet, versucht ja immer neue Facetten und Lichter auf das zu werfen, was da passiert. Und als Künstler aus der Ukraine denke ich mir, dass Sie seitdem ja nicht nur durch Ihr Werk, sondern auch qua Herkunft in die Medien kommen. Spätestens, wenn wir anrufen und Sie fragen, erklär uns das doch mal. Ist Ihnen das recht oder nur billig?
Natürlich, also es ist keine Frage, dass ich dadurch bekannter geworden bin. Also ich glaube, wäre der Krieg nicht gewesen, wäre ich weiß nicht, entweder hätte es viel länger gedauert oder es wäre nie dazu gekommen, dass ich diese Aufmerksamkeit bekommen hätte. Da bin ich mir sehr sicher. Über meinen Umgang damit, das ist die andere Sache. Ich bin mir damit nämlich nicht allzu sicher. Am Anfang dachte ich, ich will nicht dazu permanent gefragt werden. Ich will ja als Künstler wahrgenommen werden, aber das ist dann eben die Verantwortung, die man trägt. Mhm. Und ich habe dann auch verstanden, dass das natürlich auch eine große Möglichkeit für mich darstellt, eben etwas zu tun und nicht so apathisch und hilflos zu Hause herumzusitzen und zumindest einen kleinen Teil zu leisten.
Wie machen Sie es denn heute dann mit den Informationen? Jetzt gerade über die Ostertage war viel zu lesen darüber, dass also dieser Waffenstillstand, auf den manche vielleicht Hoffnung gesetzt hatten, dann doch wieder nicht durchgehalten wurde. Machen Sie dann, wie viele es ja bei uns auch tun, tatsächlich ein, in Anführungszeichen Nachrichtenfasten, dass Sie sagen, ich setze mich dem gar nicht mehr so ständig aus oder setze da Grenzen zumindest?
Ja, das, man kann von Fasten gar nicht mehr sprechen, weil es schon so lang geht. Ich glaube, es hat ein paar Wochen nur gedauert, bis ich so überdrüssig geworden bin von den Nachrichten, dass ich gar nichts mehr schauen konnte. Weder die Tagesschau, die ich sonst immer gern gesehen habe, noch BBC oder was auch immer. Ich konnte dann vielleicht noch mit meinen Verwandten sprechen. Aber schon weil meine Frau die Tagesschau anmachen wollte, musste sie mich vorher fragen, ob das für mich an diesem Tag in Ordnung ist. Das hat sich jetzt gebessert inzwischen. Jetzt habe ich natürlich noch ein anderes Land, mit dem ich mich politisch auseinandersetze, Österreich, das jetzt auch eben meine Heimat geworden ist. Mhm. Aber es ist einfach schwierig weiterhin. Ich habe so Phasen, in denen ich einfach sehr viel Nachrichten schaue und lese und dann wieder Phasen, in denen mich jede Neuigkeit zu der Lage in der Ukraine, die an mich herangetragen wird, einfach schon sofort zu so einem Roboter macht, der einfach nur weglaufen will.
Noch eine von den 532 Zeilen aus Ihrem Roadtrip in Fersen, wie es heißt, Hallo Niemand, da heißt es, die Welt ist ein Sauhaufen, sie erlaubt kein Durchschnaufen. Was lässt Sie durchschnaufen?
Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ist die einzige Sache, die mich wirklich, wirklich durchschnaufen lässt, das hemmungslose Lesen von Sportstatistiken von ungefähr jeglichen Sportarten, mit denen ich, wenn es gut oder schlecht läuft, je nachdem, wie Sie wollen, schon 2-3 Stunden am Tag verbringen können.
Dann wollen wir Sie nicht weiter davon abhalten. Viel Spaß beim Lesen von Sportstatistiken für den Rest des Tages und vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch nach Wien. Vielen Dank, Jewgeni Breger.
Ja, danke Ihnen.